vorher nochmal ganz schnell mit uns beten. Herr, vielen Dank, dass wir dein Wort haben dürfen, Herr, dass du im Gesetz gesagt hast, Herr, und gezeigt hast, wie groß du bist, Herr, wie heilig und, Herr, dass sich dir kein Mensch nahen kann. Und wir wissen das, Herr, dass wir deine Gebote nicht gehalten haben. Und wir wissen aber auch, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast, Herr, damit wir heute hier sein können, Herr, dass wir mit dir versöhnt sein dürfen. Darum möchten wir dich bitten, dass du jetzt alles nimmst, Herr, was verstockt ist bei uns, was uns nicht empfänglich macht, Herr, für dein Wort. Wir möchten dich bitten, dass du uns da korrigierst, Herr, wo wir das so dringend brauchen. Und dass du in uns Glauben wirkst, Herr, dass wir dein Wort verstehen können, dass wir danach leben können. Amen. Nun, unser Predigtext für heute steht im Lukas-Evangelium. Das sind die Verse in Kapitel 22, in den Versen 31 bis 34. Und da steht: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben, wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Nun, wir haben heute Karfreitag, der Tag, an dem wir uns an Jesu Tod erinnern. Heute ist der Tag, an dem Jesus Christus für uns starb. An dem Jesus starb, weil wir Sünder sind. Und durch seinen Tod, durch den Tod Jesu, ruft Gott uns Sünder, in die Gemeinschaft mit ihm. Und am Kreuz zeigt Gott, was es bedeutet, wie wir das von Alex gehört haben, das Gesetz des heiligen Gottes zu übertreten. Was es heißt, wenn man Gott nicht ehrt, wenn man Gottes Gebote nicht hält. Und Jesus, der alles gehalten hat, der sich an Gottes Gesetz bis ins Kleinste gehalten hat, dessen Gehorsam wird uns angerechnet. Jesus ist dafür dann für uns zum Feind Gottes geworden. Und darüber hat Carsten letztes Jahr sehr eindrücklich gepredigt. Wir haben davon Judas gehört, der ein Feind Gottes bleiben wollte. Judas wollte keine Versöhnung mit Gott. Er wollte aus eigener Kraft vor Gott gerecht sein, mit dem, was er selbst tat. Judas hat Jesus sogar verraten. Und sein Name ist sprichwörtlich geworden für einen Verräter. Aber wir sind frei. Wir sind jetzt frei vom Gesetz. Und wir sind Menschen, die an Christus glauben. Wir sind Menschen, die von sich selber sagen würden: Ja, wir glauben, wir haben aus Gnade und durch den Glauben Leben. Wir müssen nicht mehr verflucht sein. Aber vielleicht stellt sich uns die Frage: Wenn wir früher ohne Glauben gelebt haben, wenn wir früher gemeint haben, damit ganz gut zurechtzukommen, ohne Glauben, woher wissen wir dann, dass das nicht wieder so werden kann? Dass wir auf einmal vielleicht plötzlich sagen: Das mit dem Glauben, das passt nicht mehr. Vielleicht ist das gar nicht so. Vielleicht kann ich doch was tun, um vor Gott gerecht zu werden. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns Menschen kennt, Verwandte hat oder Freunde hat, bei denen das vielleicht so war, von denen wir sagen würden: Die haben gebetet. Die haben geglaubt, die haben an Jesus Christus geglaubt, die haben das bekannt und die haben in der Bibel gelesen. Und auf einmal haben die ihren Glauben an den Nagel gehängt. Die haben gesagt: Das passt nicht mehr, oder ich bin in einer Krise, oder sogar: Gott hat mich schwer enttäuscht. an den möchte ich nicht mehr glauben. Kennen wir solche Sätze? Von Leuten, die uns vielleicht mal Vorbilder waren, Verwandte, Eltern, Freunde, und die dann einfach aufgehört haben zu glauben. Und da stellt sich doch nochmal die Frage, befinden wir uns in der Gefahr, so wie diese Menschen auch, vom Glauben abzufallen, zu sagen, das, was am Kreuz geschehen ist, das ist nicht wahr, das gilt nicht mehr oder das braucht es eigentlich gar nicht. Und deshalb hören wir jetzt von diesem Mann namens Petrus, von dem andere gesagt haben, von dem uns die Bibel sagt, dass er Glauben hatte und dass das nicht einfach nur ein kleiner Glaube war, sondern dass das ein unerschütterlicher Glaube war. Petrus war im Grunde so eine Art Klassensprecher der Jünger. Und was die Jünger über Jesus gedacht haben, das hat Petrus in Lukas 9, Vers 20 ziemlich passend zusammengefasst, in einem kurzen Satz. Du bist der Christus Gottes. Ein Hauptsatz, ganz einfach. Oder man könnte auch sagen, in einem längeren Satz, du bist derjenige, auf den die Welt seit 4000 Jahren wartet, der Friedensbringer, der Erlöser, der, den Gott für uns gesandt hat. Petrus hat erkannt und er hat bekannt, wer Jesus ist. Petrus ist der Erste, der wirklich versteht, wer Jesus ist, wer Jesus sein muss. Und auch die anderen Jünger haben das mit der Zeit verstanden. Und Petrus ist da der so symbolisch für die alle zusammenspricht, eben der Klassensprecher. Aber die Jünger, die so viel verstanden haben, die, ich würde hier sagen, das Elementarste, was man verstehen muss vom Evangelium, auch die haben sich gestritten, auch die haben manche Dinge nicht verstanden. Und die haben sich darüber gestritten, wer der Chef sein soll, wer der Anführer der Jünger sein soll, wer der Größte von ihnen ist. Und das beschreibt Lukas so. Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Und Streitigkeiten kennen wir alle. Und auch wir Christen sind davon nicht verschont. Wir als Gottes Kinder. Streiten ist menschlich. Streiten ist typisch menschlich. Und wir sind immer noch Menschen. Jesus aber stellt klar, der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Und auch Jesus war wie ein Diener. Und er sagt zu seinen Jüngern, ihr aber seid, die ihr ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen. Und ich will euch das Reich zueignen, wie mir es mein Vater zugeeignet hat, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem Reich und sitzen auf Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Das sagt er ein paar Verse davor, vor unserem Predigtext. Und das ist doch eine Zusage, die hat es wirklich in sich. Da verheißt er seiner, den Jüngern der Gemeinde, in Anführungszeichen zur damaligen Zeit, dass sie Ehrenplätze in seinem Reich haben werden. Und er stellt das nicht nur in Aussicht, also er sagt, möglicherweise oder vielleicht oder das ist eine Reservierung, wenn ihr euch bis 7 Uhr bei mir meldet, sondern das ist ein festes Versprechen, das ist eine Zusage, fast schon wie ein Vertrag. Und er spricht alle Jünger an, nicht nur einen. Und so abrupt, wie er was Großartiges verheißt, wie er auf einmal sagt, ich verheiße euch diese Throne, ihr werdet Herrscher sein. Ihr werdet mit mir in meinem Reich sitzen, sagt er auch wieder was sehr Ernstes. Und das sagt er direkt zu Petrus. Und zudem sagt er, Simon, Simon, das können wir ja hier lesen, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und hier wird was sehr deutlich. Es ist gar nicht so selbstverständlich, dass Jünger Jesu, dass sie das Ziel erreichen, dass sie den Himmel, die Ewigkeit sehen. Wir haben vorhin gesungen, wir leben in einer Zwischenzeit. Oder man könnte auch sagen, wir leben in einer Welt, in der der Teufel viel Macht hat, in der der Teufel Christen versucht. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Wir wollen hier in diesem Predigttext uns anschauen, wie diese beteiligten Personen sich zueinander verhalten und wie Gott uns hier durch sein Wort, durch die Bibel mitteilt, wie er uns bewahrt in Versuchung, wie er uns Glauben schenkt, der besteht. Heute kennen gar nicht mehr so viele Menschen das biblische Bild vom Teufel oder Satan. Man sagt vielleicht, das ist der, der mich verführt, ein Stück Torte mehr zu essen. Oder man sagt das bei Schokolade ja häufiger, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Das ist der, der mich dazu bringt, vielleicht mal ein bisschen schneller in der Innenstadt zu fahren, aber so, dass ich nicht geblitzt werde. Und der vielleicht sogar für Verwegenheit steht, für Coolness. Das ist jemand, der macht nicht immer brav, was ihm gesagt wird von Gott, sondern der macht so sein eigenes Ding. Goethe meint sogar, dass der Teufel ein Schalk sei, ein Witzemacher. Das ist jemand, das ist vielleicht so der, der die anderen unterhält, der gute Laune verbreitet. Kurzum könnte man sagen, der Teufel ist nicht gefährlich, falls es ihn überhaupt gibt. So denkt unsere Gesellschaft vielleicht ein Stück weit darüber. Jesus denkt ganz anders über ihn. Er nennt ihn einen Menschenmörder oder sogar den Vater der Lüge. Der Teufel hat keine guten Absichten. Das ist keiner, der Witze macht. Sobald er in der Bibel erwähnt wird, tut der Teufel Böses. Er zerstört und er lügt. Jetzt muss ich sagen, ich lerne ja aktuell Griechisch. Und das Wort Diabolos, das da steht, das kennen wir auch in vielen anderen Sprachen, das bedeutet wörtlich Verwirrer. Das ist jemand, der Chaos stiftet, der die Verhältnisse umdreht und durcheinander bringt. Und das sieht man daran, dass er Gott hasst. Der Teufel hasst diejenigen, die Gott lieben. Und darum will er ihren Glauben zerstören. Das fängt ja schon bei Eva wirklich im Paradies an. Er stellt das in Frage, was Gott verheißen hat. Er stellt das Vertrauen der Leute, den Glauben, stellt er in Frage und sagt, ist das denn wirklich so? Meint Gott es gut mit dir? Und der Glaube ist ja sozusagen der Klebstoff, der uns an Gott bindet, die Treue. Man könnte sagen, er ist der Klebstoff der Errettung. Er verbindet uns mit Gott und er bindet uns ganz eng an Gott. Und zu den Aposteln, wie ich schon sagte, zur Gemeinde der damaligen Zeit, das hier passiert ja alles noch vor Ostern, in diesem Text sagt Jesus ganz klar und nicht durch die Blume, sondern wirklich direkt, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Und dieses Bild vom Weizen war mir nicht ganz geläufig. Ich studiere, ich bin kein Bauer oder Müller oder was auch immer. Und da muss man ein bisschen tiefer graben, da muss man schauen, was bedeutet das? Und wenn damals Erntezeit war, dann wurde das Getreide gedroschen. Und das bedeutet, dass mit Dreschflegeln, mit langen Stöcken, die ein bisschen wie Holzpeitschen schon sind, auf ausgebreiteten Weizen eingeschlagen wird von allen Seiten, um die Körner, die sich im Weizen befinden, vom Stroh zu trennen, sodass man die schweren Körner, dass die oben aufliegen und das Stroh unten hinfällt. Und das Stroh wird dann weggeräumt. Das wird ausgesiebt und dann wird nochmal feiner gesiebt. Dann werden Spreu und Weizen, also Reste vom Stroh, die werden auch nochmal getrennt. Und die werden geschüttelt und durch große Siebe, bis nur noch der Weizen im Sieb übrig bleibt. Und das Bild, das Jesus hier benutzt, macht uns klar, dass der Teufel genauso verfährt mit uns. Dass er vorhat, mit uns so zu verfahren. Er schlägt mit aller Gewalt und unbändiger Energie auf uns ein und auf die Apostel hier an dieser Stelle. Er schüttelt sie wie wild in alle Richtungen und nur so kann er nämlich herausfinden, wer von ihnen Spreu ist und wer Weizen. Kennen wir solche Momente? Wenn auf einmal alles ganz unvermittelt, ohne Vorankündigung, plötzlich auf uns einzuschlagen scheint, uns zu schütteln scheint, wenn Menschen nicht mehr nur gemein sind oder ablehnend oder ignorierend, sondern wenn sie aktiv gegen uns sind, wenn Freunde zu Feinden werden. Solche Momente, in denen wir Gott fragen, was ist hier los, Gott? Was habe ich getan? Ich glaube doch. Ich habe doch nichts verbrochen. Und wir können uns da sicher sein, dass das kein Betriebsunfall Gottes ist, in Anführungszeichen. Von Hiob, einige hundert Jahre vor Petrus, Hiob ist vielleicht sogar das älteste Buch der Bibel, wird berichtet, dass der Satan Gott fragt, dass er ihn darum bittet, dass er Hiob versuchen darf. Und Gott lässt es zu. Wir haben vorhin nochmal von Judas gehört. Und Jesus kündigt einige Verse hier vorher den Verrat von Judas an. Und da sieht man schon, dieses Versuchen, das beginnt systematisch. Das beginnt Person für Person. Jetzt muss man hier fragen, waren die 3 Jahre oder 2,5 bis 4 Jahre, die die Jünger mit Jesus verbracht haben, war das nicht verschwendete Zeit? Irgendwie scheint ja keiner die Basics des Glaubens verstanden zu haben. Die fallen der Reihe nach um wie Dominosteine. Und ich als Theologe muss da eingestehen, die beste Ausbildung, Studium und Griechisch, auch wenn es viel Freude macht, machen keinen guten Jünger. Können da helfen, aber machen es nicht automatisch. Luther hat dazu gesagt, dass Anfechtung neben Gebet und Bibellesen einfach dazugehört zum Christenleben. Das sind Merkmale eines Christen. Das ist jemand, der Gottes Wort liest, der das Gespräch mit Gott sucht und einer, den der Teufel wegbringen möchte von Gott. Petrus selber schreibt Jahre später im ersten Petrusbrief, wahrscheinlich aus eigener Erfahrung: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Glaube ohne Anfechtung, ohne Kampf, ohne Niederlagen, das ist eine Wunschvorstellung. Da müssen wir ehrlich zueinander sein. Wer von uns ist diese Woche nicht vom Satan geschlagen, geschüttelt, gesiebt, gerüttelt worden? Heute, diese Woche, dieses Jahr, vielleicht auch schon im Gottesdienst oder auf dem Weg zum Gottesdienst her. Das macht er häufig, indem er unserer Frömmigkeit schmeichelt. Da sagt er: Schön hast du heute gebetet. Eine ganze Stunde Bibel gelesen. Nicht übel. Und du bist immer sehr nett zu deinen Nachbarn. Nicht nur an den Sonntagen. Nicht nur nach der Predigt. Es ist nicht so, dass die Bibel uns das verbietet. Das ist alles sehr gut. Und wir sollen ein Leben führen, das Gottes Wesen widerspiegelt. Aber gerade an diesen Beispielen merkt man, auf einmal steht nicht mehr Gott im Zentrum. Auf einmal stehe ich im Zentrum. Auf einmal bin ich der Fromme. Ich bin derjenige, der toll Bibel liest, der viel weiß aus der Bibel, der viel Zeit im Gebet verbringt. Und Gott gerät außen vor. Und irgendwann rede ich dann auch gar nicht mehr von Glauben oder im Glauben, sondern bestätige mich nur noch selber, dass alles passt, dass alles gut ist. Und da möchte ich uns auch heute keine Handlungsvorschläge geben, damit wir besonders demütig werden. Das wäre da, glaube ich, kontraproduktiv. Jesus weiß schon, dass der Satan Freude daran hat, wenn wir wie Petrus, wie wir es da lesen können, auf das schauen, was wir tun. Wenn wir bereit sind, ins Gefängnis zu gehen, wenn wir bereit sind, zu sterben, ist nichts Falsches. Aber wir uns darauf fokussieren. Man könnte sagen, die Gefahr ist real und das Problem, das wir haben, ist groß. Und darum wollen wir weiter schauen, wie Petrus damit umgeht. Wollt ihr 2 Folien ergeben? Interessant ist hier, wie Petrus gleich zu Beginn, wie Jesus Petrus gleich zu Beginn anredet. Er nennt ihn nicht Petrus, er nennt ihn Simon. Petrus oder Kephas bedeutet Fels. Und Simon, könnte man sagen, ist ein bürgerlicher Name, den ihm seine Eltern gegeben haben. An dieser Stelle gibt es keinen Simon, keinen Petrus. Da ist nur noch Simon. Und da ist gleich zweimal Simon. Man könnte sagen, da steht ein Simon mit Ausrufezeichen. Simon weiß, jetzt muss ich aufpassen. Da geht's um mich. Da geht's um mich in meiner Schwäche. Da ist Simon, der ein unbedeutender kleiner Mann ist, der schlecht Griechisch spricht, der Fischer ist, der wahrscheinlich vergessen worden wäre, würde er nicht in der Bibel vorkommen. Aber Petrus reagiert irgendwie ganz anders, nachdem Jesus ihm das gesagt hat. Petrus müsste ja merken, ich bin schwach, ich brauche Jesus. Aber Petrus sagt, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jetzt müsste man sagen, das ist ja ein Grund, den zu loben. Jesus hat ja wirklich tolle Jünger, auf die kann er sich verlassen. Jesus könnte sagen, danke für deine Unterstützung, auf dich kann ich mich immer verlassen. Wie ich schon sagte, du bist Simon Petrus, auf den ich meine Kirche baue. Alles passt. Egal was, wir zwei, wir schaffen alles. Du bist ein Macher, Petrus. Jesus kennt Petrus besser. Das ist der Petrus, der aufbrausend sein kann. Petrus meint vieles gut und fällt ganz tief. Petrus fängt gut an und es endet immer im Chaos. Petrus dreht sich manchmal um 360 Grad, um sich selber. Und deshalb sagt Jesus ihm direkt ins Gesicht, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Er sagt das vorher. Er weiß, dass es passieren wird. Machen wir Gott nicht auch häufig Versprechen? Und wir sagen, Gott, ich werde mich ändern. Da wird sich einiges ändern bei mir. Heute habe ich es mir fest vorgenommen. Jeder kennt ja die guten Vorsätze fürs neue Jahr, die allerspätestens am 1. Januar schon wieder aufgehört haben, dass man sie einhält. Wir sagen da häufig, nobody's perfect. Jeder hat seine Schwächen. Darum geht es hier nicht. Hier geht es wirklich um Sünde. Dass wir an dem Ziel, für das Gott uns geschaffen hat, vorbeileben. Dass wir Gottes Willen ignorieren. Aber wenn wir fallen, kommen wir immer wieder gerne auf Gott und seine Gnade und seine Vergebung zurück. Da sagen wir dann, du bist doch ein Gott, der vergibt. Du bist ein Gott, der mich doch liebt. Irgend sowas hattest du mal gesagt. Da war doch was. Und das ist auch nicht falsch. Aber es wird billige Gnade. Unsere Familien, so, ich bin kein Vater, ich bin nicht verheiratet, aber Leute, die vielleicht verheiratet sind, die Kinder haben, die eine Arbeitsstelle haben, bei der sie in der Leitungsfunktion sind, oder vielleicht auch Projekte, die wir hier in der Gemeinde machen wollen, wollen wir da vielleicht nicht häufig was aus eigener Kraft schaffen? Wir sagen, ich tue meinen Teil, und hoffentlich tut Gott dann auch noch seinen Teil. Aber ich erledige meinen Teil. Da schleicht sich Unglaube ein oder kann sich einschleichen. Unglaube gibt sich ganz häufig den Anstrich von gutem Bemühen, von Tüchtigkeit, von guter Erziehung, von Benehmen. Aber der Unglaube duldet keinen Glauben neben sich. Unglaube frisst um sich und frisst Glauben auf. Um auf den Gesetzestext von vorhin, den Alex erwähnt hat, zurückzukommen. Wir wollen, kurzum, mit dem Gesetz, das uns verklagt, das uns anklagt vor Gott, das uns zeigt, wie schlecht wir eigentlich sind. Mit diesem Gesetz wollen wir zu Gott kommen und sagen, guck mal, was ich alles kann. Das funktioniert nicht. Wir müssen uns also eingestehen, wir haben einen schwachen Willen, wir sind nicht in der Lage und wir haben keine Fähigkeiten, ein besseres Leben zu führen. Das geht einfach nicht. Wir können aus uns selbst auch keinen Glauben erwirken. Glaube ist nichts, wo wir sagen können, du musst doch bloß glauben, du musst nur wollen, das wird schon funktionieren. Die Bibel versteht Glauben als etwas, das fest ist, in seinem Grund, das stabil ist, das uns ein Fundament gibt, das uns Stabilität gibt. Und das andere sogar anstecken kann, das andere ermutigen kann und das für andere ein Vorbild sein kann. Davon sehen wir bei Petrus hier nichts. Was Petrus auch tut, es reicht nicht. Es kann gar nicht reichen. Wir bauen auf unsere Kräfte, auf unsere Energie oder vielleicht auf andere Menschen, die mindestens so schwach sind wie wir. Und da können wir uns durchkämpfen, wir können uns anstrengen, gar keine Frage. Und das geht bestimmt auch lange. Das wird andere Menschen bestimmt beeindrucken, das wird uns selber beeindrucken. Aber irgendwann merkt man, dass das, was wir tun, dass dieser Glaube, den wir uns da aufsetzen, das macht irgendwie gar keine Freude. Da ist keine Liebe zu Gott. Da schenkt uns Gott nichts und wir wachsen nicht darin. Und es ist stressig. Man könnte auch mit Petrus, wie in Vers 33 sagen, unser Ich, das Ich, Herr, bin bereit. Ich, Herr, werde. Es läuft darauf hinaus. Wir wollen, aber wir können gar nicht. Aber wollen genügt nicht. Gute Bemühungen, gute Ziele, das imponiert Gott nicht im geringsten. Und jetzt hätten wir eigentlich Grund zu verzweifeln. Wir können ja gar nichts tun. Gott bietet uns aber eine Lösung an. Und die sehen wir im Folgenden als Fürbitte Jesu in Vers 32. Dass Menschen glauben, ist unnatürlich. Es ist gar nicht so, dass der Mensch mit Glauben auf die Welt kommt oder dass er die Fähigkeit hat zu glauben. Man könnte sagen, Glaube ist unmenschlich, in Anführungszeichen. Wir haben gesehen und auch gelesen, dass Jesus das dem Petrus ganz klar sagt. Wenn Gott nicht eingreift in seiner Allmacht, die er hat, wenn Gott nichts ändern wird, dass Menschen nach Gott fragen, dass Menschen Gott lieben wollen, dann wird sich gar nichts an ihnen ändern. Jesus selbst hat es mal so gesagt, in Johannes 6, 44. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Oder er steigert das sogar noch in 6. Davor, in 6, 37, 39 sagt er das nochmal etwas ausführlicher. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Gott hat uns gerufen. Gott hat uns berufen, an ihn zu glauben. Gott hat uns befähigt. Gott ruft sein Volk selber zusammen. Das können Menschen nicht tun. Menschen können für Gott rufen und seine Werkzeuge sein. Aber dass Gott Menschen zieht zu Jesus Christus, das muss Gott selbst tun. Würde Gott von uns erwarten, oder würde Gott das von Gott erwartet glauben, auf der einen Seite, aber er weiß auch genau, dass ein Mensch das nicht tun kann, dass ein Mensch nicht glauben kann. Jeder Mensch würde fröhlich weiter sündigen und würde seine Feindschaft gegen Gott, seinen Gesetzesbruch, von dem wir gehört haben, dass er das gute Gesetz Gottes bricht, das sehen die Menschen als gut an. Und deshalb betet Jesus als Hohepriester für Menschen. Und darum sagt er zu Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Man kann also sagen, dass Jesus sein Volk nicht nur durch seinen Tod am Kreuz errettet, sondern dass Jesus sein Volk fest in seinen Händen hält und dass er inständig für sein Volk bittet. Als Vertreter, in der Bibel wird das Bild des Hohepriesters benutzt, wir würden heute vielleicht sagen, als ein Anwalt, als jemand, der uns vertritt. Da sagt Jesus, ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie bewahrt. und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Es steht in Johannes 17, Vers 10 bis 17. Da darf Jesus so ein Gebet sprechen, und wir dürfen auch sicher sein, dass er jetzt für uns bittet, für mich und für dich, für euch. Jesus war gehorsam und ist am Kreuz gestorben. Und darum darf Jesus auch etwas einfordern vor Gott. Jesus ist der Einzige, der etwas von Gott fordern darf. Er darf von Gott fordern, in seinen Gebeten, von Gott erflehen, dass Gott uns bewahrt, dass Gott uns jeden Tag neuen Glauben schenkt. Also das Bild, das ich jetzt benutze, trifft das vielleicht nicht ganz, aber man kann sich das vorstellen wie ein Vater, dessen Sohn nur Fünfen hat in der Schule oder Sechser. Lassen wir Sechser sein. Und dieser Sohn wird von seinem Vater an eine Firma vermittelt, weil der Vater die besten Kontakte hat zu dieser Firma. Und der Sohn bekommt einen Top-Ausbildungsplatz. Aber der Sohn hat nicht nur nichts gelernt in der Schule, der Sohn ist auch noch ein notorischer Dieb. Der Sohn nimmt regelmäßig 100 Euro aus der Betriebskasse. Das kriegt jeder Chef irgendwann mit. Jetzt ruft der Chef den Vater an, dieses Jungen, und sagt: Dein Sohn hat mich bestohlen, ich werde ihn entlassen und ich werde euch anzeigen und ihr kommt alle ins Gefängnis. Was soll der Vater tun? Dieser Vater nimmt seinen Sohn an die rechte Hand, nimmt einen kleinen Geldkoffer, in den ziemlich viel Geld reinpasst, und geht zum Chef dieser Firma und legt diesem Chef von mir aus 100 Millionen Euro auf den Tisch für diese 100 Euro und sagt: Mein Sohn wird wieder bei Ihnen anfangen, der wird nichts mehr stehlen und ich bezahle hier immer das Millionenfache von dem, was er geklaut hat. Ihr könnt es euch denken, in der nächsten Woche klaut dieser Sohn wieder 100 Euro. So können wir uns das vielleicht vorstellen. Dieses Bild trifft, wie gesagt, nicht ganz. Aber Jesus, egal für was Jesus betet, egal wie Jesus betet, das, wofür er gestorben ist, sein Tod und sein Gebet, die wiegen alles wieder auf, was wir tun. Das soll nicht sagen, wir können tun, was wir wollen. Es ist immer noch Sünde. Aber wenn wir sündigen, dürfen wir wissen, dass Jesus mindestens das Millionenfache von dem für uns schon gebetet hat. Wie gesagt, bedeutet das nicht, vielleicht kennt ihr diese Redewendung, einmal errettet, immer errettet. Gottes Gnade ist nicht billig. Da muss man unterscheiden zwischen Heilsgewissheit und Heilssicherheit. Dass ich sage, mir kann gar nichts passieren, ich kann tun und lassen, was ich will, oder ich werde immer wieder fallen, wie Petrus, aber da ist Jesus. Ich kenne Jesus. Und er ist schöner, der ist gerechter und er ist besser als meine Sünde. Jesus bittet, dass der Vater im Himmel, dass er uns heiligt, dass wir Gottes Wort vertrauen können, dass wir dem Bösen widerstehen können, dass wir davor bewahrt werden. Und wir können da schon entnehmen, der Bibel: Wer an Jesus glaubt, wird nicht verloren gehen. Gott hat das schon vor Grundlegung der Welt festgelegt, dass er uns sicher hält in seiner Hand. Und unser Glaubensleben geht vielleicht manchmal wie eine Achterbahn auf und ab. Aber Jesus hat für die Jünger vor Ostern gebetet und hat für dich und für mich gebetet. Und das tut er bis zu seiner Wiederkunft. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Woche Gottes Gebote übertreten habe. Ich kann das nicht zählen. Wie oft ich diese Woche Dinge gedacht habe, die Gott nicht nur nicht liebt, die Gott wirklich hasst. Wie oft ich anderen Menschen grundlos Böses gewünscht habe. weil sie zu spät zum Bus gekommen sind und der Bus nicht pünktlich abgefahren ist wegen ihnen. Und ich muss wirklich pünktlich an der Uni sein. Wir können jetzt nicht schlussfolgern, dass Christsein, das Wiedergeborensein bedeutet, ich bin sündlos, ich bin perfekt und ich werde auf dieser Erde perfekt werden. Christsein bedeutet, an Jesus glauben, daran zu glauben, dass er perfekt ist und in ihm und durch seinen Tod perfekt zu sein vor Gott, aber eben nicht hier auf der Erde. Das bedeutet, neues Leben haben. Um es mit den Worten des Hebräerbriefs zu sagen, Jesus lebt für immer und bittet für uns. Das beschreibt der Hebräerbriefschreiber sehr schön in Kapitel 7. Wie Jesus für immer bittet und wie Jesus für uns für immer lebt. Er lebt nicht für sich selbst, sondern er lebt, damit seine Gemeinde Leben hat. Ich fasse zusammen. Die Frage, auf die unser Text heute antwortet, heißt ganz knapp, wie erlangt ein Mensch, wie erlange ich persönlich Glauben, der besteht? Eine Entscheidung für Gott können wir nicht treffen. Jeder von uns würde immer die falsche Entscheidung treffen. Das ist unsere Natur. Wir würden uns immer für Unglauben und für Sünde entscheiden. Diese Fähigkeit zur Entscheidung, zu einer guten und gerechten Entscheidung haben wir nicht. Aber da ist Gott, der uns aus Gnade, aus Barmherzigkeit und aus Liebe zu jedem Einzelnen von uns, zu einer Liebe, die Personen gilt, die nicht einfach im Raum steht, von der er sagt, jetzt kommt mal jeder zu meiner Liebe und bedient sich da ein bisschen, so viel wie er braucht, sondern Gottes Liebe gilt immer Personen, konkreten Personen. Und diesen Personen schenkt Gott jeden Tag aufs neue Glauben. Und das tut Gott, weil Jesus Christus gebeten hat und gesagt hat, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und diese Verheißung und dieses feste Versprechen entbindet uns aber nicht davon, für Gott heilig zu leben. Wir sind Gottes Eigentum, wir sind Gottes Volk und wir sollen Jesus Christus ähnlicher werden. Paulus sagt dazu, wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Unsere volle Aufmerksamkeit, unser Fokus, unser Leben soll auf Gott ausgerichtet sein. Wir sollen heilig sein und wir wollen heilig sein. Und dazu befähigt uns das Kreuz und das Gebet Jesu. Und darum wollen wir auf Gottes Wort hören, das uns dadurch so klar den Weg zeigt, wie wir heilig leben können. Heilige Menschen, das sind Menschen wie Petrus, die gefallen sind, aber die umkehren. Das sind Menschen, die auf Gottes Wort hören und die Gottes Wort glauben und Vertrauen schenken. Und zu diesen Menschen kann Jesus sagen, gehe hin und stärke deine Brüder. Das sind Menschen, das sollen wir sein, in denen andere Leute Jesus Christus erkennen können, von denen sie sagen können, wenn das ein Diener ist, wenn das der Diener Jesu ist, dann muss ich seinen Herrn kennenlernen. Wir sollen einen Glauben haben, der wächst und der ansteckend ist. Wir sollen die Schwachen sein, die fallen und aus eigener Kraft nicht aufstehen können und wollen. Wir sollen Menschen sein, die sich von Gott aufheben lassen und verherrlichen lassen und Jesus sich in ihrem Leben verherrlichen lassen. Und das wünsche ich uns, dass wir stets aufs Neue genau das realisieren müssen. Heute, diese Woche, dieses Jahr und für unser ganzes Leben, dass wir gar nichts tun können, dass wir unfähig sind, aber dass wir einen kennen, dass wir den einen kennen, der alles getan hat für uns und der alles tut. Amen.